Day. Kalk und Welk, die fabelhaften Boomer Boys. Immer montags in der ARD Audiothek und ab Mittwoch überall, wo es Podcasts gibt.
Ich hab's. Das ist ein Pferd, das enttäuscht ist, dass es noch keine Karte für den Kalk- und Welk-Auftritt in Berlin hat.
Ah! Oh, das ist sehr gut. Ja, es war eigentlich gedacht als ein anderes Pferd, aber es passt auch dafür.
Ja.
Ganz wunderbar. Nämlich, es stimmt, ein drängendes Pferd, was sagt, am 19.05. sind doch Kalk und Welk live in Berlin im Ernst-Reuter-Saal und es gibt noch ganz wenige Karten. Und Dietmar Wunder und Charles Rettinghaus kommen und wir reden über James Bond und über Synchron und sowas alles. Und da muss ich hin, sagt das Pferd.
Das war alles in das eine Viren reingelegt.
Toll.
Ja, ich meine, man muss auch Pferde da ein bisschen verstehen. Stell dir mal vor, du hättest Hufe statt Fingern. Wie würdest du an der Tastatur Tickets für Kalk und Welk bestellen? Es ist fast ausgeschlossen.
Das ist richtig. Das ist auch sehr pferdefeindlich eigentlich, ja. dieser
Bestellservice. Es müsste so Tastaturen mit riesigen Tasten geben, wo man mit einem Huf einen einzelnen Buchstaben drücken kann. Unser Appell heute.
Ja, Tastaturen für Pferde.
Ja.
Das ist ganz dringend. Wir fordern Tastaturen für Pferde. Und aber auch das Pferd, das eben auch, wie du ganz richtig gesagt hast, auf so viele Arten interpretiert werden kann. Eigentlich war es ja auch ein hungriges Pferd.
Ah, weil heute, an diesem Montag, wo wir das hier aufzeichnen, ja Welt-Anti-Diät-Tag ist. Nicht Diät-Tag, Anti-Diät-Tag.
Ja, unser Tag, der ist bei uns ganz dick im Kalender eingetragen.
Ja.
Den feiern wir jedes Jahr und hauen mal richtig rein und freuen uns, dass endlich mal an uns gedacht wird.
Ja, weil sonst ist für uns ja fast jeden Tag High-Carb-Tag. Und heute ist mal Anti-Diät-Tag. Der natürlich, sollten wir dazu sagen, bevor wir uns hier einen Shitstorm einhandeln, einen total ernsten Hintergrund hat, 1992 ins Leben gerufen von Mary Evans Young. Und ihr ging es darum, weil sie selber unter Magersucht gelitten hat, dass Diäten ja auch aus falschen Schönheitsidealen entstehen. Und das kann oft der Anfang von Essstörungen sein. Wie unsere Animosität gegen Diäten hat einfach, wenn man ganz ehrlich ist, nur damit zu tun, dass wir wirklich wahnsinnig gerne essen und auch sonst wenig haben im Leben.
Ne? Dass eine Diät einen einfach vom Essen abhält.
Richtig.
Das ist einfach so ein Spaßverderber.
Ja.
Ja, aber es ist auch wirklich, davon mal abgesehen, ist ja auch bei mir auch die Aversion, weil ich glaube, ich habe alle Diäten, die existieren, in meinem Leben irgendwie durchprobiert.
Ernsthaft probiert gelesen in der Brigitte darüber?
Online habe ich sie alle.
Online gemacht.
Ich habe mich durchgeklickt durch alle Diäten.
Ja, aber von alleine, du nimmst doch schon durch die Bewegung von deinem Klickfinger, nimmst du doch schon ein bisschen ab.
Wie verrückt. Also ich habe eine sehr dünne Hand.
Also vor allem mein Trump. Du hast wie Trump so zwei kleine ausgemergelte Hände und einen voluminösen Körper dahinter.
Ja, genau. Ich habe einen Zeigefinger wie Nosferatu.
Ja.
So ungefähr. Nein, aber es ist wirklich, ich habe echt alle irgendwie durchprobiert. Gerade auch, da ich ja nun schon mit dem professionellen Übergewicht habe ich ja schon sehr früh begonnen in meinem Leben.
Ja. Und professionell deswegen, heißt, du wurdest dafür bezahlt oder was?
Dass ich hauptberuflich übergewichtig war, dass ich eigentlich schon immer, dass das schon früh anfing. Und da habe ich dann alles irgendwie durchprobiert und ich habe wirklich alle, und es ist immer das Gleiche, das ist eben ja auch das Problem bei diesen ganzen Diäten, du nimmst immer mal so, sage ich mal, bis zu 5, 6 Kilo kannst du ganz gut abnehmen. Das funktioniert. Und dann hört es aber jedenfalls bei mir immer auf. Weil
aber das könnte auch daran liegen, dass du dann aufhörst, dich an die Diät zu halten nach einer gewissen Zeit.
Könnte auch sein, aber in Wirklichkeit, wenn das mal die Lösung wäre, wäre ich sehr froh. In Wirklichkeit ist es so, dass der Körper dann irgendwann sagt, jetzt habe ich verstanden, wie du mich reinlegen willst, ne, Freundchen, aber jetzt hör mal auf damit. Ich habe es kapiert, ne, ich habe keinen Bock. Also jedenfalls ist es bei mir so, ich habe einen sehr störrischen Körper.
Also es gibt ja ein paar biologische Fakten und dazu gehört eben auch, dass sich der Stoffwechsel mit dem Alter verändert und wie jeder weiß, ist es ab einem bestimmten Alter irgendwo spätestens Mitte 40, ab da ist es so viel schwerer abzunehmen, du musst so viel mehr Aufwand betreiben und es muss immer eine Kombi aus Sport und Ernährung umstellen sein, wenn du nur eins von beiden machst, es gibt ja auch immer wieder neue Artikel, die dann wieder sagen, Sport bringt viel weniger als man denkt, den nehme ich dann wieder als Ausrede, um noch weniger Sport zu machen, also man liest ja auch selektiv, dann liest man wieder Sahne, voll gesund. Hey, ja, gib mir noch einen Becher Häagen-Dazs, wenn das so ist, ich tue was für meine Gesundheit. Letztlich bin ich immer wieder fasziniert, wie viele Leute immer noch Bestseller landen mit ihrem individuellen Abnehmgeheimnis, weil wenn man, korrigiere mich, ganz ehrlich ist, ist es ja doch, also alleine schon eine höhere Sportfrequenz, mehr Sport pro Woche und sagen wir mal, weniger Zucker und weniger Kohlenhydrate, natürlich nimmt man ab.
Geht und ja weniger anders. Saufen muss man auch noch
dazu. Ja, das stimmt.
Alkohol ist auch große noch Rolle. Ja. Wird bei vielen dann immer so ein bisschen vergessen, ne? Weil man ja denkt, nur es ist ja, ich begleite meine Selleriestange ja nur mit einer schönen Karaffe guten Weins.
Wer dippt denn seine Selleriestange in Rotwein?
In Weißwein natürlich.
Ja, du natürlich.
Kritter.
Nur dann schmeckt's richtig.
Ja. Da merkt man wirklich, dass du keine Ahnung hast.
Dass ich keine Ahnung von dir habe. Ja, aber Selleriestangen, da hört's für mich auch auf. Weißt du, dieses Faserige alleine, dass man immer diese schrecklichen langen Selleriefäden zwischen den Zähnen hängen hat. Allein das ist doch schon ein Grund, auf Sellerie zu verzichten.
Ja, es gibt ja auch so wirklich Sachen auch von Gemüse, die immer jedem empfohlen werden, aber die ja einfach, das muss man doch mal ganz ehrlich sagen, einfach auch meistens nach gar nichts schmecken. Also so eine Gurke oder ein Zucchini oder irgendwas, die kannst du alle lecker zubereiten, wenn du da eben noch die Sachen ranmachst, die du nicht ranmachen sollst, dann nach jedem Diätbuch. Aber ansonsten ist es ja dann auch, das muss man ja zugeben, auch ein bisschen langweilig. Ne?
Gemüse zubereiten ist, damit es schmeckt, aufwendig zum Teil, aber es kann dann auch, habe ich auch spät entdeckt, ich habe zum Beispiel als Kind, jugendlicher, junger Mensch, habe ich zum Beispiel Fenchel geradezu verachtet, weil ich das fand, das hat so einen ganz komischen, fast schon medizinischen Beigeschmack und dann habe ich aber mal so eine Variante von einem netten Menschen gekocht bekommen. Da wurde das dann so wie in so einer Brühe eingelegt und dann zusammen mit anderen Gemüsen im Backofen. Und dann auf einmal fand ich Fenchel total lecker. Es kommt wirklich leider auf die Zubereitung an und die macht halt Arbeit. Und da bin ich dann auch schon wieder raus.
Genau, das ist eben auch das Problem. Aber du kannst wirklich fast jedes Gemüse sehr gut und lecker zubereiten. Also gerade auch, es gibt wahnsinnig tolle vegane und vegetarische Restaurants, ja auch, wo du richtige Top-Köche hast, da vermisst du dann auch gar nichts anderes, aber das kannst du also wirklich so als normaler, nicht so als Hobbykoch wie wir.
Könnte
so,
also man Hobbyesser, schon.
Natürlich ja, aber könnten das kann man, wir. Ja, wir könnten, aber wir
wollen nicht.
Ja, wir wollen nicht können.
Ja, du, solange du deinen Sellerie weiter in Weißwein dippst, kann dir doch kein Koch der Welt was beibringen.
Das ist richtig. Und das Problem aber bei den ganzen, was auch ein bisschen gemein ist, ist, denn, wenn du versuchst, dich dann vielleicht mal vegetarisch oder vegan zu ernähren und nimmst die Ersatzprodukte, ne, wo du so denkst, ah, da steht Bio drauf und das ist ja auch nur Gemüse und ist ganz gesund. Und dann sind da aber auch wieder so viel Zusatzstoffe drin, dass du in Wirklichkeit, ohne es zu wissen, wieder ganz viel Fett und Zucker und Salze und sonstiges irgendwie zu dir genommen hast.
Ist natürlich auch die beliebteste Ausrede des Karnivoren, dass man dann immer sagt, ja, aber die Avocado, was die für Schäden anrichtet, ich esse lieber noch ein Schwein. Ja. Also man macht sich auch ein bisschen was vor. Was ich feststelle ist, man hat sich in ein paar Abhängigkeiten schon begeben, also wo man auch merkt, der Körper lockt einen in eine Falle. Also dieses Klassische, wenn man jetzt nach dem Abendbrot auch abends spät essen, wir haben ja schon hier besprochen, ist der schlimmste Fehler, den man machen kann, aber es passt halt in den Tagesablauf, wenn man tagsüber arbeitet. Aber dass dann der Körper einem so sagt, Zucker, nur ein bisschen Zucker, du willst es doch auch. Wenigstens ein Sahnejoghurt
so schlimm ist es
mit ein bisschen Gelee oder Marmelade drin. Ich du willst auch es. Ich erzähle es keinem. Kalkofe wird es nie erfahren. Ja. Und das ist natürlich dann schon völlig bescheuert, weil man merkt ja, wenn man mal so einen kurzen Zuckerentzug gemacht hat, also jetzt nicht im Sinne von versuchen, nichts mehr zu essen, wo irgendwas Zuckerhaltiges, Zuckerähnliches, da steht ja oft gar nicht Zucker als Zucker drauf. Aber wenn man jetzt nur Süßigkeiten und Kuchen und so weglässt, merkt man ja, wenn man diesen Moment der Abhängigkeit, dass wenn man sein Junkie-Ich dann mal für 2 Wochen austrickst, dass einem das echt gut tut. Machen ja auch immer mehr Leute Zucker.
Das tut auch wirklich gut. Kann ich auch, das kann auch ich nur empfehlen. Also, weil ich von Zucker auch versucht habe, wirklich schon lange irgendwie runterzukommen, kriege trotzdem auch, genau wie du sagst, zwischendurch diese Flashes, dass du irgendwie der Körper sagt, aber das war doch schon ganz schön, dieser Zucker. Da gibt es doch gute Sachen. Aber dieses, wenn du da dich mal so ein bisschen dran entwöhnt hast, ja, dann merkst du plötzlich, wie unfassbar süß so viel von den ganzen Süßigkeiten ist, die so angeboten werden. Also ein Großteil davon kann ich echt gar nicht mehr essen, weil sie mir wirklich nicht mehr schmecken. Aber es gibt leider immer noch genügend.
Findest du andere Sachen?
Ja, leider.
So ist das. Ja, und beim Sport ist es halt so, auch da musst du dich selbst verarschen. Sobald du dir ein kleines Zeitfenster gibst, in dem dein Gehirn sagen kann, das können wir genauso gut morgen machen, Oliver. Ja. Dann hast du schon verloren. Also du musst, also mittlerweile, ich habe ja Gerätschaften im Keller. Es muss wirklich nach dem Aufstehen und vor dem Frühstück sein, sonst finde ich eine Ausrede. Sonst geht's ja, gar nicht mehr.
Ich habe ja, hab dir auch erzählt gehabt, dass ich immer jetzt, dass ich bei einem Trainer bin und das ist für mich eben ein Termin. Und den setze ich rein und über den denke ich nicht nach. Hm. Da muss ich einfach hin. Und das habe ich mir jetzt auch so eingeredet und das ist auch klar. Und ich weiß auch, es tut mir gut. Aber wenn mich jemand fragt, also ein Fehler, den man macht wie, freust du dich denn darauf nachher? Hm. Oder so sagt sie, viel Spaß oder ähnliche ja. Sachen. Das finde ich schon alles wieder.
Dann fängst du an zu weinen und bleibst zu Hause.
Ja, weil dann denke ich, sagt's mir doch nicht. Ich wirklich, es ist nur, ja. Der sagt doch immer, das Wichtigste ist, dass du durch die Tür kommst. Also genau. Nicht, dass du noch durch die Tür kommst, sondern dass
auch
du,
wichtig.
Dass du überhaupt auch wichtig. Durch die Tür kommst ja. Und den Rest machen wir dann schon. Ja. Aber das ist genau, diese Überwindung ist eigentlich das Schlimmste beim Sport, oder?
Absolut, die halbe Miete ist überhaupt zum Fitnessstudio oder in den Wald oder wo auch immer zu schaffen. Und bei uns ist ja auch wirklich so, dass das jetzt nur noch eine lebensverlängernde, hoffentlich, Maßnahme ist. Also um nochmal auf den eigentlichen Sinn des Anti-Diät-Tags zurückzukommen. Bei uns hat es sicher nichts mit falschen Schönheitsidealen der Gesellschaft zu tun, weil uns ist schon klar, dass wir selbst in einer abgespeckten Version nicht wirklich schön wären. Also geht's nur um Gesundheit.
Wir sind das spricht auch durch. Für uns. Wir können auch keinen mehr täuschen. Also Nein. Jetzt sind wir dafür auch schon leider zu lange auch on-air Nein. sichtbar, ja. Dass man jetzt nicht sagen kann irgendwie, ach, den Welke oder den Kalkofe, die gucke ich ja nur wegen ihres Körpers.
Also ich sag mal, der Kalkofe mit 20 Kilo weniger würde ich den nicht von der Bettkante stoßen. Also dann könnte man ihn wieder von der Bettkante stoßen. Im Moment ginge das gar nicht. Rein physisch ginge das im Moment nicht.
Ja, nein, also kommen wir wirklich da nochmal hin. Es ist was Richtiges ist und das ist ja auch ein guter Gedanke bei diesem Anti-Diät-Tag, dass man wirklich die jungen Menschen vor allem von diesen falschen Idealen wegbringen sollte, denn abgesehen davon, dass es nicht gut ist, wenn man übergewichtig ist, dass das halt auch ungesund ist, aber genauso schlecht ist es, wenn du dich an irgendwelchen seltsamen Model-Fantasien entlang hangelst, die du eben im Internet oder bei Social Media gesehen hast und die dir irgendwie vorgelebt werden mit gefälschten Fotos und so und dann dadurch eine Essstörung entwickelst oder einfach ja dich eben deswegen ungesund ernährst oder eben auch denkst, es kommt darauf an. Das ist ja das Schlimmste, wenn du denkst, es kommt deine Wertigkeit irgendwie in der Gesellschaft kommt darauf an, wie du aussiehst.
Ja, da sind wir doch herrliche Vorbilder. Also wenn wir es ins Fernsehen geschafft haben, schafft es wirklich jeder ins Fernsehen. Das muss man mal ganz klar sagen.
Das müssen, ja, nehmt uns als Beispiel, ja. Liebe Kinder, ne, und esst ruhig noch.
Lieber nicht.
Nehmt noch mal nach.
Ja. Du, lass uns ganz schnell abkürzen, bevor wir.
Ja, wir kommen doch in die falsche Ecke. Ja, wir meinen es ja nur ja, gut.
Ja. Komm, hör jetzt auf. Wir sagen einfach Happy Anti-Diät-Tag und stellen fest, Ernährung ist auch hochpolitisch. Das habe ich heute Morgen mit großer Freude gelesen, dass jetzt sowohl die grüne Jugend als auch die jugendpolitische Sprecherin der Linkspartei die Dönerpreisbremse fordern. Und zwar ernst gemeint im Sinne von, es muss auch noch Fast Food bezahlbar für Leute mit normalem und niedrigem Einkommen geben. Ist ja ein Riesenthema, ne? Dass jetzt der durchschnittliche Dönerpreis, also Provinz mitgerechnet, nicht nur so Angeber-Großstädte wie du, wie deine, wo du wohnst, der durchschnittliche Dönerpreis ist jetzt bei 7,90 € und das ist ein großes Thema, dass das zu teuer ist.
Ja, und das darf man auch nicht, glaube ich, runterbrechen, weil Dönerpreisbremse und Dönerpreis, das klingt dann natürlich auch immer wieder gleich so lustig, aber es geht ja wirklich auch darum, dass du dir ja überhaupt noch irgendwie Nahrung leisten kannst und dass du eben, und da kommen wir ja auch wieder dahin mit Diäten und anderem, dass du dir irgendwie im besten Fall ja auch noch irgendetwas leisten solltest, was vielleicht, sage ich mal, Nährwert hat oder so. Ist jetzt nicht, Döner nicht das beste Beispiel, obwohl da auch so schön Salat und alles mit drin ist, aber trotzdem, es geht ja wirklich darum, dass du dir noch irgendwie auch für ja noch erschwingliche Preise noch irgendetwas essen kannst, was möglich ist.
Naja, man muss dazu wissen, dass natürlich die Deutschen, was die Pro-Kopf-Ausgaben für Essen angeht, im europäischen Vergleich immer relativ weit hinten rangieren, obwohl wir ja im Schnitt auch eins von den eher wohlhabenderen Ländern Europas immer waren, geben halt Franzosen, Spanier, Italiener und viele andere einfach pro Kopf mehr für Essen aus. Wir setzen auch da, wo wir Geld haben, die Geld haben, setzen irgendwie andere Prioritäten. Jetzt kommt eben die Inflation dazu und natürlich die Tatsache, dass manche Lebensmittel auch so billig waren, dass man schon hätte ahnen können, dass es nicht so richtig doll sein kann, was da drin ist. Also beim Döner ja auch. Also in auch meinen Berliner Jahren gab es den für Preise, wo ich so gedacht habe, ja gut, da darfst du auch nicht meckern, wenn du da ein altes Pflaster drin findest, ehrlich gesagt.
Ist richtig. Und auch gerade was Fleisch angeht natürlich auch. Ne? Mhm. Haben wir auch schon mal drüber gesprochen und so, wie das eben ist, die so günstig und so billig, wie vor allem eben Fleisch angeboten wird. Das geht nur, wenn du eben da nicht auf das Tierwohl achtest. Mhm. Und so einige Dinge einfach umgehst, die das Essen gesünder, gerechter und besser einfach machen. Ja klar, aber wie kriegst du da irgendwie wieder eine Balance hin? Also das ist etwas, was eben so schleichend ja passiert. Mhm. Das ist ja, du merkst das gar nicht und plötzlich sagst du, weil immer dann noch gesagt wird, nein, im Durchschnitt ist es da, aber ist noch alles in Ordnung, obwohl du es selber anders erlebst, wenn du draußen bist und einfach eben versuchst mal irgendwo jetzt essen zu gehen oder dir irgendwo draußen irgendwas zu holen. Da merkst du es und das dauert sehr, sehr lange, bis das dann auch in der Statistik ankommt und dann auch wirklich drüber nachgedacht wird.
Ja, vor allem, wie steuert man gegen? Also Sprecherin der linken Parteijugend hatte jetzt vorgeschlagen, dass der Staat für jeden Döner 3 Euro dazu gibt, also als Subvention. Da könnte es aber sein, dass 3 Tage später die Currywurst-Lobby vor der Tür steht.
Das wollte ich aber gerade sagen.
Und dann haben wir eine ganz andere Debatte. Also ob man das über staatliche Eingriffe regeln kann, habe ich ja große Zweifel. Also vor allem werden wir dann natürlich erst recht wieder eine gesundheitspolitische Debatte haben. Dann werden Leute sagen, ha, was ist denn mit unserem Vorschlag, dass man die Mehrwertsteuer von Gemüse und anderem gesunden Kram ganz runternimmt und so. Da hängt ein Rattenschwanz an Themen dran, wo ich auch nicht so richtig weiß, ob wir das Tür zu der Hölle wirklich aufmachen wollen.
Nee, das glaube ich auch nicht. Und vor allem, genau wie du sagst, wenn du dich auf eine Sache beschränkst, also wo fängst du an, wo hörst du auf? Also das würde überhaupt gar nicht funktionieren.
Aber scheinbar scheint der Döner ja eine insgesamt immer größere Rolle in unserer Kultur zu spielen. Also jetzt, wenn ich das zumindest richtig interpretiere, warum unser Bundespräsident mit einem riesigen Dönerspieß in die Türkei reist, den Türken zu sagen, guck mal, was wir für ein tolles Essen in Deutschland haben.
Vielleicht hat er gedacht, vielleicht hat er ihn nicht vertraut und gesagt, was die da in Döner tun, ich nehme lieber meinen eigenen Spieß mit.
Also unter Comedy-Gesichtspunkt war das natürlich eine tolle Idee, dass er mit diesem Riesenspieß da durch die Gegend geflogen ist. Aber naja, Hauptsache die Kühlkette hält, der Rest ist ja sicher gut gemeint.
Schon, aber der German Döner und so, das hatten wir ja hier auch alle schon mal besprochen, der ist ja jetzt wirklich, er wird hier immer wichtiger, aber dass der wirklich zu einem Politikum wird, das hätte man auch nicht gedacht.
Nein. Jedenfalls daran. Naja. Es ist soweit. Aber man klammert sich auch verzweifelt an die Aspekte im politischen Alltag, die überhaupt noch ein bisschen Fun bringen oder die mit scharfer Soße unser Leben prickelnder machen, weil gerade an diesem Wochenende war es ja wieder mal besonders deprimierend, sich mit Aktualität zu beschäftigen. Also dass jetzt es offenbar Regionen gibt, wo selbst Plakate aufhängen, sagen wir mal, am besten mit Helm durchgeführt wird. Das ist ja einfach grauenvoll. Also das hat mich, also ich bin ja nur noch, man stumpft ja ab, aber selten hat mich was so wütend gemacht wie das, was ich da lesen musste, wie das über den Angriff auf
das vier Unbekannte in Sachsen ist das geschehen, ne? Mehrere
Plakate. Die sind jetzt nicht mehr unbekannt, jedenfalls haben sich, zwei oder drei haben sie, ja.
Aber eben in dem Moment jüngere Menschen, die irgendwie auf mehrere Plakatierer für die SPD und die Grünen und so, glaube ich, losgegangen sind und die verprügelt haben.
Ja, also du musst jetzt wirklich also sehen, dass natürlich die Idioten an manchen Fronten schon gewonnen haben. Also wenn beispielsweise die Grünen in Sachsen sagen, an unseren Infoständen sind wir immer mindestens zu dritt. Wenn es in Brandenburg ganze Landstriche gibt, wo die SPD sagt, bitte nicht nach Einbruch der Dunkelheit plakatieren und zwar nicht, weil dann die Vampire rauskommen, sondern andere Trottel, dann haben die natürlich leider schon echt was erreicht, weil man muss ja mal jenseits von dem traumatisierenden Erlebnis für die Betroffenen sagen, hier soll ja wirklich ganz gezielt ein Klima der Angst verbreitet werden. Hier geht es um Einschüchterung. Im Tierreich würde man sagen, das ist territoriales Verhalten. Die sagen damit, das hier ist jetzt unser Beritt, die Stadt ist zu klein für uns, ihr habt hier nichts verloren. Und das ist natürlich, ja, also wenn man das einmal zulässt, dann weiß ich nicht, ob wir in 2 Wochen dass den 75. Geburtstag des Grundgesetzes noch allzu groß feiern sollten, weil dann ist die Demokratie in manchen Gegenden schon auf dem Rückzug.
Ja, und man muss eben auch sehr, sehr schnell jetzt aufpassen und da sehr schnell eingreifen, weil das eben ja so eben Einschüchterungsversuche sind, die eben ja einfach so schnell, so heftig funktionieren. Ne? Es ist ja eben, du siehst es jetzt eben, dieses hier waren jetzt wirklich echte Angriffe, die auch in die Presse kamen und über die man geredet hat. Das andere sind ja erstmal Drohungen, Bedrohungen, ne? Das Auto anhalten, Leute nicht mehr rausgehen lassen, vor der Tür bei privat demonstrieren und einfach nur diese Angst, die du erstmal nur schürst, ja, ja. Also so wie ich, wir sind so da und wir und auch mit Plakaten und mit Ähnlichem, das fängt immer erst ganz harmlos an und man sagt so, ja, da wollen wir jetzt nicht so viel draus machen, aber je mehr es wird, desto deutlicher sind die Drohungen und desto mehr funktioniert es auch genauso, dass du dann einfach dich zurückziehst,
naja, und, was
und
halt,
damit die Demokratie sich kaputt machst.
Was halt langfristig passiert, ist, dass man immer mehr Kommunalpolitiker hat, die aufgeben, es wird immer schwieriger, diese Jobs mit anderen Leuten zu besetzen. Und man darf ja nicht vergessen, Kommunalpolitik ist ja wirklich überwiegend immer noch auch eine ehrenamtliche Angelegenheit. Das heißt, Leute opfern auch ihre Freizeit für ihre Gemeinde, für ihr Dorf, für ihre Kleinstadt. Und ich möchte immer den Leuten, die dann irgendwie einschüchtern oder davon abhalten, das weiterzumachen, man möchte die immer schütteln und fragen, was zum, also schütteln wäre ja auch schon wieder Gewalt, aber ich möchte die einfach nur fragen, was zum Teufel tragt ihr Arschlöcher denn zum Gemeinwesen bei, außer schlechte Laune und Dauerwut und
alles Scheiße finden.
Und alles Scheiße finden und zu glauben, der Staat muss immer exakt das machen, worauf ich gerade Bock habe und wenn er das nicht macht, dann wohne ich in der Diktatur und jeder Widerstand ist erlaubt. Was ist denn ansonsten euer Beitrag, ihr Honks? Wirklich, das möchte ich fragen, aber das führt ja auch zu nichts, weil da würde denen wahrscheinlich auch nur einfallen, dass das dass mich das nichts angeht und dann würden sie mir aufs Maul hauen wahrscheinlich, schätze ich mal.
Von so einer Systemnote lassen sie es erst recht nicht sagen, wie dir.
Das
ist auch klar. Ja, das ist wirklich, es ist verdammt schwer. Und wo setzt du da den Hebel an? Also das ist ja auch so die Frage, wo fängt das an? Ne? Also das ist ja eben das eine, wird immer gesagt in den sozialen Medien, aber gleichzeitig ist es ja auch wirklich auf der Straße. Es ist ja jetzt eben, es ist ja so vielschichtig, aber dieses Gefühl der Bedrohung und dieses Gefühl von, wir sind da noch, also und passt auf und auch immer diese Sätze, die ja auch immer wieder fallen, wie wir passen auf euch auf und wenn wir erstmal da sind, dann kommt ihr sowieso alle dran. Ne? Und auch vorher. Wir lassen euch gar nicht mehr, wir lassen das gar nicht mehr zu. Und das ist ein Aushöhlen der Demokratie, was ganz, ganz gefährlich ist.
Ja, also du schaffst natürlich dann schon auch durch Sprache ein bestimmtes Klima. Also wenn du wie nicht wenige AfD-Politiker regelmäßig über nicht nur über den Untergang Deutschlands fabulierst, sondern auch über Quatsch wie Umvolkung oder Bevölkerungsaustausch, dann ist es ja klar, dass du Leute mit einer bestimmten geistigen Grundausstattung dazu bringen kannst, sich in Notwehr zu sehen oder zu glauben, dass eben sie eine Art Widerstandskämpfer sind, was sie natürlich absolut nicht sind. Aber da hat dann natürlich auch, haben dann auch Parteien und Politiker eine Verantwortung. Es gab jetzt gerade eine neue Statistik letzte oder vorletzte Woche zum Thema politisch motivierte Kriminalität und Gewalttaten. Die meisten Aktionen gingen gegen Grüne. Man muss dazu sagen, es gibt auch Gewalt gegen AfD-Politiker, nicht nur gegen Sachen, sondern auch gegen Personen. Und dann muss man natürlich auch mal dran erinnern, dass auch darüber medial ruhig berichtet werden soll, selbstverständlich, weil es gibt keine legitimierte Gewalt von keinem gegen gar keinen. Und wenn man das weglässt, was da wiederum passiert, dann trägt man ja auch dazu bei, dass Gewalt als legitimes Mittel der politischen Auseinandersetzung dann angesehen wird. Und man muss ja einfach nochmal sagen, es gibt politische Gegner, aber wir sind keine Feinde. Und man muss einfach, ja, weiß ich auch nicht, wo man da ansetzt, aber man landet immer bei politischer Bildung und so. Dann ist das das nächste Thema, was wir bei den Lehrern und bei den Schulen abladen, die sowieso immer alle gesellschaftlichen Konflikte lösen.
Eigentlich
sollen.
Fängt es da ja an. Also das Problem ist ja wirklich, du musst schon früh anfangen. Also du musst schon eigentlich sehr früh anfangen, viele Dinge zu besprechen. Und das haben wir ja auch schon häufig gehabt. Und also immer, dass du den Umgang mit den Medien und alles Mögliche, dass das eigentlich Themen sind, die in der Schule zumindest angestoßen werden sollten, weil man sich nicht nur darauf verlassen kann, dass die Eltern das ja tun.
Wird auch zum Teil sicher passieren.
Ja, aber sehr, sehr sehr wenig halt noch. Also jedenfalls, wenn nur
ja, wann bist du denn zuletzt beschult worden, Freundchen?
Es gibt jedenfalls noch kein Fach wie Medienkunde oder ähnliches.
Wo man das könnte sowas das auch kann, im Rahmen von Politikwissenschaften oder Politik heißt es ja in der Schule oder Sozialwissenschaften könnte man das ja auch behandeln.
Ja, kann man. Aber ich glaube, es wäre trotzdem, das Thema ist, glaube ich, groß genug, dass du da was, also dass du da wesentlich mehr draus machen könntest. Mhm. Aber und dass Radikalität, egal ob von links oder von rechts, natürlich genauso schlimm ist, das ist sowieso klar. Und das ist auch die Ausschreitung, ich meine, wir hatten gerade den 1. Mai, da ist es dann immer der Tag, wo meistens die Linksradikalen mehr auf die Straße gehen. Aber egal wie, das muss man von jeder Seite aus unterbinden. Aber das, was jetzt momentan gerade geschieht, ist halt doch eher von aus der rechten Seite kommend. Das muss man dann eben auch einfach.
Ja, in Zahlen sagen. Ist es so, dass halt die meisten, wie gesagt, die meisten politisch motivierten Gewalttaten richteten sich dann im letzten Jahr eindeutig auch gegen Grüne. Aber jenseits vom reinen Abzählen hat man halt grundsätzlich so eine Stimmung, auch bis weit übrigens in die Mitte rein, wo die Leute eben denken, also wo die Leute zum einen vergessen, dass Demokratie eben auch heißt, dass man sich selber ruhig engagiert und dass es auch eine Bringschuld des Bürgers gibt. Und gleichzeitig ist es so eine wahnsinnig kurze Lunte auf allen Seiten. Also ich erinnere nur an diese Bauernproteste, egal ob die jetzt in einzelnen Momenten von irgendwem unterwandert waren, aber so dieses Grundgefühl, Kompromisse kommen nicht in Frage und entweder das und das passiert jetzt oder die ganze Regierung muss weg und dann zweifle ich die Legitimität des ganzen Staates an. So eine Grundstimmung hast du ja jetzt auch wirklich auch in bürgerlichen Schichten mittlerweile. Und das finde ich so gefährlich. Also, weil der Kompromiss ist ja kein Verrat, sondern Kompromiss ist das Wesen der Demokratie. Das ist der Kern.
Ja, und du merkst so diese brodelnde Wut, die schon seit vielen Jahren immer existiert und dass da eben es gewisse Gruppen gibt, die gelernt haben, wie man die auch gut triggern kann. Das ist halt so, ne? Und das ist ja auch gerade, wenn du eben in so einer Menge bist, das ist ja das, also egal ob du jetzt eben im Social Media bist, wo du dich einfach nur gegenseitig unterstützt oder du bist eben bei irgendeiner Veranstaltung und dann kommt wirklich so dieses Massengefühl dabei rum. Mhm. Und plötzlich merkst du auch gar nicht mehr, wo du die Grenze plötzlich angefangen hast zu überschreiten. Und wo du etwas tust, was du sonst nie tun würdest, aber die anderen machen es ja auch und da bist du mit dabei und du lässt einfach mal deine Wut raus und das ist echt, das ist einfach gefährlich, das ist überall gefährlich, das ist beim Fußball und bei allen anderen, da kennt man ja schon, aber dass das jetzt hier eben immer weiter in unseren Alltag und in die Politik reingeht, wenn das so weitergeht, haben wir ein ganz, ganz großes Problem, weil wir brauchen Menschen, die sich noch trauen, etwas zu tun.
Ja, natürlich, also gerade im kommunalen Bereich und ja, da muss man einfach, muss man jetzt wirklich dringend gucken, dass man nicht bestimmte ländliche Räume, da ist es ja vor allem ein Problem, dass man die nicht aufgibt und verliert. Also ich glaube auch, dass gerade die ehemaligen Volksparteien, muss man ja bezogen auf die SPD fast sagen, aber die CDU ist ja noch eine. Also gerade diese etablierteren Parteien müssen auch wieder viel mehr Präsenz zeigen. Es ist natürlich leicht gesagt, ich muss ja nicht mich in Sachsen-Anhalt auf den Marktplatz stellen oder in Sachsen, aber wir dürfen als Gesellschaft diese Räume nicht aufgeben. Und das Gleiche gilt ja fürs Internet, wo man jetzt erst aufwacht und merkt, was man schon an Boden verloren hat. Und jetzt mal versucht, mit eigenen Bordmitteln auch dagegen zu halten. Aber das wird schwierig und das wird eine sehr langwierige Aufgabe. Und da sind wir ausnahmsweise mal alle gefragt.
Ja, vielleicht kann man das ja mal einfach sagen. Statt irgendwie Fresse aufreißen und einfach nur sagen, was man alles scheiße findet, vielleicht ruhig mal überlegen, wie man irgendwo auch was tun kann. Und das muss gar nicht politisch ja sein, sondern einfach nur, wenn mich irgendwie Dinge nerven, wo kann ich vielleicht mal helfen oder wo kann ich vielleicht selber mal irgendwas versuchen, besser zu machen. Im Alltag, mit ganz kleinen Sachen. Das ist so wirklich etwas, was...
Von Tafel bis Hausaufgabenhilfe. Es gibt durchaus Möglichkeiten und das ist übrigens auch der beste Beitrag gegen Politikverdrossenheit, weil Leute dann merken, ich kann in meiner Straße, in meinem Viertel irgendwas bewegen. Ich muss es halt machen.
Richtig, aber immer nur sich hinsetzen und sagen, wie scheiße alles ist, hilft wirklich am Ende den wenigsten.
Sich immer nur hinsetzen und Podcast machen, also das kann ja wirklich gar keiner wollen. Wenn jetzt noch mehr Podcasts kämen, das wäre ja wirklich ein Albtraum.
Also wirklich, man braucht nicht noch mehr Podcaster. No?
Nein.
Das ist alles nur Konkurrenz.
Genau. Wir labern einfach jetzt die Konkurrenz vom Markt. Das ist es, genau. Ja gut, das ist wie gesagt das am wenigsten Heitere, was die Nachrichten der letzten Tage angeht. Dann natürlich jetzt ganz aktuell an diesem Montag. Ich habe eben schon ein bisschen parallel die Rede von Friedrich Merz geguckt. Es ist natürlich CDU-Woche, CDU-Parteitag.
Und während wir reden, das muss man den Menschen ja klar machen, während wir diesen Podcast hier aufzeichnen, also wir reden parallel mit Friedrich Merz jetzt gerade. Ja. Das haben wir auch noch nicht oft gemacht.
Ich könnte Merz zuhören und muss dir zuhören. Ich weiß selber jetzt aber auch nicht spontan, was schlimmer ist, aber ich muss mich
live hier reinschalten quasi. Aber das wollen wir auch noch nicht machen. Aber er redet jetzt gerade, er hat jetzt gerade seine Jahrhundertrede auf dem CDU-Parteitag.
Ja. Ich habe nur 3 Minuten geguckt, da ging es direkt um Leitkultur. Es war sofort dran, das Thema.
Ja, das ist ja, sind ja die Haupt, die zwei Themen, die, glaube ich, am meisten auch in den nächsten Tagen dann für Gesprächsstoff sorgen werden, ist ja Leitkultur und eben auch Wehrdienst,
Wehrpflicht
wieder zurückholen. Ja. Also, aber mit Leitkultur fangen wir da mal an. Das ist ja ihr größtes Thema, dass sie die wieder mehr in den Vordergrund rücken wollen und also eben definieren wollen, ja vor allem.
Ja, und da wird es ja haarig. Also natürlich gibt es, das merkt ja jeder, der sich mal eine Zeit lang im Ausland aufhält, also da merkt man ja, was an einem Deutsch ist, dass einem bestimmte Sachen fehlen, Rituale, Produkte und so weiter. Dieses Diffuse, was uns zusammenhält, das gibt es ja. Aber ich bin mir nicht so sicher, ob man das irgendwie so einklagen kann, wie die CDU das macht, die halt sagt, nur Grundgesetz und Strafgesetzbuch einhalten reicht nicht. Man muss ein, und ich zitiere, Bekenntnis zur Leitkultur ohne Wenn und Aber. Klingt erstmal gut, gerade wenn man jetzt sowas wie diese Kalifatsdemo da in Hamburg gesehen hat, denkt man, ja, das wollen wir jetzt nicht, weil das natürlich auch politischer Islam ist ja jetzt auch tatsächlich was niemand ernsthaft wollen kann, logischerweise. Aber wenn man dann umgekehrt fragt, was ist denn jetzt deutsche Leitkultur, dann ist es entweder sehr vage oder es landet sofort beim Essen. Also gerade habe ich wieder ein Interview mit Söder gesehen, wo er dann sagt, zum Beispiel Weißwurst wäre ja viel konstituierender für die bayerische Kultur als irgendwelche Religionen, die zugereist sind, und der Typ aus Thüringen hat natürlich als erstes die Bratwurst genannt von der CDU, wo man so denkt, wie interessant, dass ihr nach 3 Sekunden immer erstens beim Essen seid und zweitens bei Wurstwaren. Das scheint konstituierend zu sein für unser Wir-Gefühl.
Am Ende ist alles Wurst. Ja,
ich sage natürlich als ehemaliges Würstchenmodel, da ist natürlich auch was dran.
Natürlich, da wollte ich gerade mal sagen, du hast deine gesamte Karriere darauf aufgebaut.
Der Wurst geopfert.
Ja, ohne, was wäre ohne deine Wurstwerbung aus dir geworden? Überleg das mal.
Stell das mal vor. Ich möchte da keine Sekunde drüber nachdenken.
Nein, aber das ist wirklich das Traurige daran, weil die Diskussion ist dadurch auch immer schon wieder so kaputt, weil dass du irgendeine Wertevereinbarung oder so triffst, ja, wo du sagst so, okay, das ist etwas, wonach wir uns richten, also wie eben Grundgesetz und Strafgesetzbuch so, und dass du vielleicht noch ein paar Dinge da drum rumschmückst auch, aber das ist was, worauf es kommt, dann immer so schnell zu genau diesen seltsamen, spießigen und komisch auch manchmal so wirklich traditionell überlieferten Dingen, wo jeder so sagt wie, ist ja gut, okay, aber willst du das jetzt hier wirklich sagen, dass wir uns alle daran halten müssen, oder auch wie es dann immer, wir geben die Hand, wir sagen guten Tag.
Ja, und die so, Bild-Zeitung also, damals mit ihren 50 Punkten.
Ja, wo du immer so denkst, wie okay, mit so 20 bis 30 Punkten, da können wir uns drauf einigen. Mhm. Und dann habt ihr aber hier wieder so populistischen Scheiß da drin, der einfach nur so ein bisschen für die Älteren, so war das damals, was du nicht brauchst, weil das ist nicht die Leitkultur, um die es geht. Es geht um Leitwerte. Das finde ich ist schon richtig, und das kann man auch versuchen irgendwie zu vermitteln, um Freiheit geht, dass du jemand das und so weiter. Aber was machst du sonst? Ne?
Ja, es steht ja in Wirklichkeit, das wird immer so weggewischt, aber die entscheidenden Werte, die unser Zusammenleben regeln, stehen ja jetzt wirklich schon mal im Grundgesetz. Wenn wir zum Beispiel in Abgrenzung zum politischen Islam sagen, Männer und Frauen sind gleichberechtigt, wir haben eine absolute Meinungsfreiheit, wir haben eine Religionsfreiheit, wir haben ein Versammlungsrecht und so. Die entscheidenden Punkte stehen alle in diesem Buch, was demnächst 75. Geburtstag feiert. Ja. Und dann gibt es darüber hinaus ein paar Sachen, die sind explizit verboten. Die sind wiederum im deutschen Strafrecht geordnet und erklärt. Auch das müsste dringend mal überarbeitet werden. Da stehen noch Sachen drin aus dem Kaiserreich. Aber im Prinzip funktioniert das schon. Alles andere ist vager, merkwürdiger, Klumpatsch. Also das merkt man auch bei jedem Interview. Merz, Friedrich Merz hat im Dezember so ein Interview gegeben, auch wieder zu dem Komplex Leitkultur. Da sagt er, ja, wir kaufen uns Weihnachtsbäume. Und dann hat er selber gemerkt, dass es irgendwie Bananen ist und sagt dann einen Satz später, aber natürlich gilt Religionsfreiheit. Wo du denkst, ja, was soll ich jetzt mit der Info anfangen? Manche Leute stellen sich einen toten Baum ins Zimmer, andere nicht. Ende der Geschichte. Genau. Das hat aber mit Werten nichts zu tun. Richtig. Das ist einfach ein Ding, was einem die Bude voll nadelt. Manche mögen das, andere nicht. Ende.
Das eine ist Tradition, ja, und das andere und oder etwas, was du als Tradition empfindest, und das andere sind eben die Werte, und darum geht's.
Und ja, und dann kommt immer, das müssen wir alles einfordern können. Nee. Was genau forderst du jetzt ein? Dass die auch mal eine gute Teewurst zu schätzen wissen oder sich auch einen Baum in die Bude stellen? Was wollt ihr denn jetzt von denen?
Bratwurstzwang?
Ja, da wird's dann ja sowieso interessant. Ne? Kommt auf die Religion an. Aber ja, es ist, du merkst, sie kommen selber ins Schwimmen. Es ist ihnen aber unwahrscheinlich wichtig, dass man so eine Art Hausordnung irgendwo hinhängt, so wie das Fahrrad steht nicht im Flur. Du riechst geradezu wirklich das Bonawachs, wenn du dir diese einzelnen Punkte durchliest und fragst dich, wann ist denn hier Kehrwoche? Und es macht ja natürlich nichts besser. Und dann sagen sie mal, ja, aber es ist doch nicht ausgrenzend gemeint. Ja, wie denn dann? Wieso, was grenzt denn, was schließt denn andere ein, wenn ich sage, ihr müsst gefälligst auch Bäume in die Bude stellen.
Also ja, nehmt doch einfach wirklich nur die Grundwerte, die es gibt. Wenn ihr es wollt, wenn ihr die Angst habt, dass das Grundgesetz nicht ausreicht, um es vielleicht zu verstehen, formuliert diese Werte und diese
Aussage. Muss man gar nicht. Das Buch ist ziemlich gut. Lies es mal.
Ich weiß,
muss man nicht.
Ich habe auch davon gehört. Ich meine nur, wenn du das willst, dass du das noch einmal klar oder noch vielleicht 3-4 Punkte dazu ergänzt.
Nein, nicht gar nicht nötig.
Aber nimm das.
Ich würde also gut, was dazu ergänzen, braucht übrigens immer eine Zweidrittelmehrheit im Bundestag. Das ist gar nicht so leicht, da was rauszustreichen oder reinzuschreiben.
Nein,
und das ist auch richtig.
Ich meine nur
so.
als Erklärung. Das meine ich nur, wenn du das meinst, wenn du das sagst, das reicht nicht, dann kannst du das gerne zusammenfassen. Aber lass diesen ganzen Traditionsquatsch raus.
Eine Demokratie muss in diesen Zeiten mehr denn je wehrhaft sein. Wenn sich solche Leute da in Hamburg treffen und sagen, Kalifat, Scharia, dann muss man noch mal kurz erklären, das ist das Ende von Demokratie und Freiheit, wie wir sie meinen, und das kommt hier gar nicht in Frage. Punkt aus Ende. Also das heißt ja nicht, dass man nicht die wirklich wichtigen Regeln und Werte verteidigt. Das soll man unbedingt machen in alle möglichen Extremistenrichtungen. Aber es muss halt, sagen wir mal, konkret zu fassen sein und das Leben auch wirklich konkret verbessern. Wieso verbessere ich unser Zusammenleben, wenn ich den anderen Vorträge über Würste und Bäume halte? Das verstehe ich halt null.
Nee, das verstehe ich auch nicht. Das ist ja der Punkt. Also lasst einmal den Kram weglassen und lasst jedem die Tradition, das versteht schon sowieso jeder, und es will auch keiner hier wegnehmen. Es will auch keiner uns den Baum oder die Wurst vom Brot.
Niemand nimmt mir die Wurst
von
weg.
Der Pappe
das,
nehmen.
Richtig. Ne? Das Wurstbild von der Dose nehmen, nicht mit mir. Nein. Nicht mit mir.
Hat man eigentlich schon mal versucht, kommt mir jetzt gerade so ganz frisch, um einfach so auch die Kulturen zusammenzubringen, hat schon mal einer versucht, einen Bratwurstdöner zu machen? Also eine geschnetzelte Bratwurst statt dem anderen Dönerfleisch rein.
Ha, ich weiß nicht,
weil Senf und Ketchup rein und dann extra scharf, dazu auch die Salate. Schmeckt bestimmt scheiße, aber ich sag's nur, ich wollte es nur mal anregen.
Du hast es leider gesagt, also das macht gar keinen Sinn, jetzt nur unter reinen Marketing-Gesichtspunkten, weil was am Döner ja schön ist, dass das Fleisch noch, auch wenn es mit diesem Elektromesser weggesäbelt wird, es hat ja noch eine Bissstruktur, während ja die Wurst einfach nur eine Masse ist, wo man ahnt, dass das ein oder andere damit reingeflutscht ist ins Brät, was da nicht reingehört, aber man kriegt's ja nicht mehr mit. Beim Döner habe ich ja wenigstens noch eine gewisse Kontrolle beim Kauen. Also ich glaube nicht, dass sich dein Bratwurstdöner durchsetzt. Sorry.
Gott, das sagst du so. Ich mache meine Bude auf und dann werden wir mal gucken, was da passiert, mein Lieber.
Ja.
Du kannst ja auch versuchen, so Bratwürste so an Dönerspieß. Weißt du, dass du das so auch quasi, dass du so einen Spieß hast, wo so hunderte von Bratwürsten aufgespießt sind und dann säbelst du die so ab.
Du hast einfach eine riesen Bratwurst, eine riesengroße Bratwurst auf dem Spieß, der sich dreht. Können wir alles machen, Oliver.
Und dann säbelst du das ab.
Mhm.
Ich will ja nur helfen. Das sind ja nur Ideen. Ja.
Du bist eine enorme Hilfe für die ganze Integrationsdebatte, das muss ich wirklich sagen. Das ist der Wahnsinn.
Voll nur ein
Versuch. Ansonsten haben wir ja, glaube ich, auch an dieser Stelle schon mal behandelt, die Wehrpflichtdebatte, wo, glaube ich, im Entwurf des CDU-Grundsatzprogramms immer noch was von so einem sozialen Pflichtgesellschaftsjahr drin ist, das auch den Streitkräften zugutekommen kann. Es gibt aber einen Teil der CDU, die sagt, das ist ihnen zu wenig, sie wollen die richtige Wehrpflicht zurückhaben. Lustigerweise kommt das jetzt auch nochmal von der Jungen Union, wo ich auch denke, was ist das eigentlich für eine Parteijugend, die anderen jungen Menschen jetzt mal wünscht, dass sie auch lernen, wie man Hemden auf DIN A4 faltet oder formschöne Löcher ins Erdreich gräbt und einfach die Zeit rumkriegt.
Also wir kommen aus einer Zeit, wo es die Wehrpflicht ja noch gab.
Außer man, für dich, du untaugliches Huhn.
Ich bin durch Untauglichkeit durchgerutscht. Ja, aber auch trotzdem, was das einfach auch nur mental damals bedeutet hat, das wünsche ich keinem mehr. Also die Wehrpflicht wieder einzuführen, glaube ich, ist wirklich keine gute Idee.
Also
über
ein
soziales
ein
Jahr nachzudenken, was auch für die Wehrpflicht, also wo du zwischen Wehrpflicht und anderem entscheiden kannst, ist eine andere Debatte, da finde ich, da kann
es
man
es ist ein Eingriff, reden, massiver Eingriff in die Freiheitsrechte. Das wird dann beschlossen von Leuten, die das alterstechnisch schon längst hinter sich haben und die verhängen diese Pflicht mal für eine Generation, die eh schon ganz schön viel aufgebürdet bekommen hat und auch in den nächsten Jahren noch, siehe Rente, siehe Schulden, siehe Klima, noch genug abarbeiten darf. Also es wird mal so nonchalant beschlossen, dass denen das mal ganz gut tun würde. Also ich bin da sehr, sehr skeptisch. Vor allem auch, wenn man das jetzt mit Verweis auf Putin und Russland macht, wo ich so denke, ich selbst war nicht beim Bund, ich habe 20 Monate im Altenheim gearbeitet, aber was ich von meinen Freunden, die beim Bund waren, gehört habe, mit dem, was die da gemacht haben, mit diesem ja Zeit totschlagen und mit dem Minimum an Ausbildung, was man in so einem Jahr da kriegt, da zu glauben, dass man damit Wladimir Putin abschreckt, ich meine nein.
Ich glaube eher das Gegenteil, das war bei mir auch so. Also alle Leute, die ich kannte, die beim Bund waren, erzählten mir eigentlich nur Geschichten vom Saufen.
Oder Langeweile.
Langeweile und Saufen.
Ja.
Wald auskehren, Wald sauber machen und saufen.
Und Freund von mir
weil sie nicht wussten, was sie tun sollen.
Ein Jahr lang eine Turnhalle bewacht von der Bundeswehr. Das ist natürlich auch wichtig.
Ja, aber die war sicher.
Die war safe.
So bitte.
Ja, im Gegenteil. In Wirklichkeit hat er sich gerne in die Halle zurückgezogen, die er hätte bewachen sollen, und hat sich auf den Turnmatten schlafen gelegt.
Ja. Es ist eben nicht so, dass man dann, wenn man da anderthalb Jahre macht, dann als ausgebildeter Marine irgendwie rauskommt.
Nein.
Man ist dann nicht Jack Reacher.
Man ist ein ausgebildeter Regionalzug-Vollkotzer, sonst ist man nichts.
Apropos, ich will gerade eine Sache, nur bei Jack Reacher muss ich dir eine kurze private Sache erzählen. Wir sind ja beide, haben wir ja schon mal drüber gesprochen, also Jack Reacher-Fans, ne? Und haben die Bücher gelesen und so. Und jetzt letztens habe ich mal den alten Film mit Tom Cruise, den ersten
mal
wieder geguckt, ne?
Ja.
Und danach, weil ich wirklich hier gerade auch so viel los habe und mein Kopf macht manchmal seltsame Dinge, habe ich dann die Nacht geträumt, dass Tom Cruise bei mir zum Geburtstag vorbeikam und mich in die Küche geholt hat und dann gesagt hat, wie er überlegt jetzt gerade, ob er Mission Impossible weitermachen soll oder doch wieder Jack Reacher und warum ihn einige nicht ernst genommen haben. Und dass ich dann Tom Cruise versucht habe zu erklären, ob er die Bücher gelesen und den Film gesehen hat und wie der andere aussieht. Mit 1,95 und so riesig. Und dass es da so ein kleines Problem gibt mit der Größe. Und er so, ja, er hat's auch schon mal gehört. Hat ihm auch schon wer gesagt. Aber fällt das wirklich so auf? Und dann haben wir lange diskutiert, dass er zwar der bessere Schauspieler ist. Nee, er war aber sehr vernünftig. Er hat sich das sehr vernünftig angehört.
Ja.
Und ich habe ihm geraten und habe gesagt, aber sonst, der Film war ja gut. Das war ja super. Ne? Also hat mir ja sonst gut gefallen.
Darf ich kurz fragen, warum ihr dafür in die Küche gehen musstet für dieses intime Gespräch?
Weil das sollten nicht alle hören.
Ah.
Da sind wir ein bisschen einfach nur so zur Seite gegangen, aber ich fand das auch sehr gut, dass Tom mich gefragt hat.
Ja, ist er denn wirklich so klein, wie alle immer sagen?
Er ist ein bisschen kleiner als ich, ja.
Das ist sehr klein, ja.
Aber ich bin kompakter da halt und er ist ja doch sehr drahtig, ne? Das muss man ja sagen. Aber ich finde es fair und ich habe auch gesagt, er soll mich wieder anrufen. Ich habe zwar viel zu tun im Moment, aber da haben wir einfach mal drüber gesprochen.
Ja, das war unsere neue Rubrik. Ja. Kalkofe erzählt Träume nach. Das war übrigens die erste und die letzte Folge, liebe Hörer dieses Podcasts.
Ich habe auch am nächsten Tag mich ein bisschen gewundert über den Traum.
Du lass uns noch unsere wichtigen Terminsachen abarbeiten, bevor du jetzt noch erotische Träume mit Tom Cruise nacherzählst. 4. Mai, May the 4th, a Star Wars Tag. Ja. Natürlich für einen Nerd-Podcast ein Muss-Termin, das zumindest mal zu erwähnen.
Ne? May the 4th be with you. Ne?
Ja.
Also das hat man eigentlich, May the 4th, also für Lispler hat man das dann umgebaut in May, möge der 4. mit dir sein. Und das ist der internationale Star Wars Tag, ja. Und darum müssen wir einmal wieder über Star Wars reden. Wir haben es auch noch nie so richtig getan und alles. Vielleicht wir haben aber schon öfter gesprochen, eher Star Wars oder Star Trek?
Ja, ich bin ja mehr Star Trek, weißt du
ja. Das ist ja auch so ein bisschen unser Problem. Aber das ist, wie war das bei dir? Hat dich denn Star Wars als Kind geprägt oder richtig mitgerissen? Oder ja. Wie ist das bei dir? Wie
ich habe eine sehr lebendige Erinnerung an den ersten, der ja dann auf einmal der vierte war. Mhm. Der erste Film war ja auf einmal Teil 4. Das war schon in jedem Fall eine Zäsur, weil man hatte schon natürlich auch so ein bisschen Science-Fiction-Vorerfahrung, jetzt nicht nur durch Star Trek, sondern auch durch andere Filme oder Serien. Aber diese Welt, die da aufgemacht haben, also der Look allein von dem Wüstenplaneten, die verschiedenen Aliens, die sie sich ausgedacht haben, das hat mich tatsächlich sehr beeindruckt. Also die ganze Story, Alec Guinness als Obi-Wan und diese damals ja schon erkennbaren Anleihen jetzt bei anderen mystischen Welten und Märchen und so. Es war aber in erster Linie einfach sauspannend und natürlich auch auf der Bildebene schon revolutionär. Also man hatte schon so Kämpfe zwischen Raumschiffen und so, hat man schon gesehen, aber halt in schlecht. Und die haben das halt, das war schon der Quantensprung. Was ich wirklich jedem nur ans Herz legen kann, ist sich bei Disney diese, ich glaube, sechsteilige Doku Light and Magic heißt die, anzugucken. Da geht's wirklich nur um die Special Effects und wie das in den 70ern entstanden ist, weil der Kern dieses Geheimnisses, der Kern ist ja, dass George Lucas einen Beruf, den es zu der Zeit überhaupt noch nicht gab, nämlich diesen Special Effects Menschen, davon hat er so eine Handvoll Nerds, die zu der Zeit wirklich hauptsächlich alberne Studentenfilme in ihrer Garage oder bei Mama und Papa zu Hause gedreht haben, die experimentiert haben mit Kameras, die hat er bei sich zusammengeholt und hat mit denen das entwickelt, was heute quasi die Grundlage für alle Special Effects ist, die wir überhaupt sehen. Also das ging natürlich mit Modellen los, aber mit einer Spezialkamera abgefilmt, die eben das Ganze so echt hat aussehen lassen, wenn man da durch den Todesstern oder am Todesstern vorbeifährt. Und diese Doku, diese sechs Teile, ja, das waren alles so langhaarige Nerds und Freaks, die zusammen mit George Lucas und für ihn diese Welt erst möglich gemacht haben. Also das ist eine ganz, ganz tolle Doku. Sehr unterhaltsam.
Ja, das ist auch wirklich, man muss das immer sich nochmal bewusst werden, was das für ein riesiger Quantensprung überhaupt in der Technik damals auch war und für Film. Weil jeder kleinste Computereffekt hat damals, also war gar nicht möglich oder hat unfassbar riesige Rechner benötigt und eine wahnsinnig lange Bearbeitungszeit und so weiter. Und das jetzt hier überhaupt erst mal in Film so einzubauen, hat dann ja auch alle anderen beeinflusst. Es gab ja dann auch vor allem eine unfassbare Reihe von Rip-Offs, also von einfach Nachmachern, die da kamen. Wir hatten jetzt bei Schläferz auf der Tour gerade Star Crash nochmal gesehen, habe ich ihn gerade nochmal ganz gesehen, der gleich danach in Italien nachgemacht wurde mit dem jungen, blutjungen David Hasselhoff und Christopher Plummer, wo sie wirklich so alles zusammengedonnert haben, was war aber nur alles, dass es irgendwie nach Star Wars aussieht und dann minutenlang, dann hatten sie nur so eine Fahrt aus dem, du erinnerst dich, auch bei Kampfstern Galactica waren immer dann später diese, wenn die Schiffe gestartet sind, ne, das war immer noch was ganz Besonderes zu der Zeit und die hatten ja eine Aufnahme, glaube ich, geschafft, wo sie so ein Schiff rausfahren und die wird, glaube ich, 40 Mal wiederholt hintereinander. Immer wieder das Gleiche und nur 3-4 Schiffe, die so an Fäden hintereinander fliegen. Aber da war man so stolz drauf und man musste den Film auch irgendwie vollkriegen und hat dann einfach 10 Minuten quasi immer das Gleiche in Endlosschleife gezeigt. Ja. Und bei Star Wars hat man es eben mal gezeigt, wie es wirklich geht. Also da, das war einfach die Blaupause für alles, was da
war. Die haben es erfunden, tatsächlich.
Die haben es erfunden, ja. Mhm. Und die Geschichte, bei mir war es so, der erste Star Wars hat mich, da weiß ich, dass ich im Kino ein etwas schwieriges Erlebnis hatte, weil ich habe den mit meinen Eltern zusammengeguckt.
Ja.
Fehler. Die auch nur gehört hatten, wie, da ist so ein Film, der heißt der Krieg der Sterne und da reden alle drüber, da gehen wir mal dann zusammen hin. Hm. Und die haben überhaupt gar nichts verstanden. Die saßen da wirklich und haben nur so geguckt und sich immer angeschaut, was soll das? Was
haben die dir Fragen gestellt dann während der
Handlung? Haben mir Fragen gestellt und ich war auch noch zu jung, die alle zu beantworten und das war irgendwie so ein komisches Gefühl. Weißt du, du fühlst dich irgendwie nicht wohl, weil du merkst, deinen Eltern gefällt es.
Man kann nicht mit seinen Eltern
gar nicht und das geht so gar nicht.
Nein.
Das hat mir so ein bisschen beim ersten die Faszination im Kino genommen. Die kam dann erst mit dem zweiten Teil, den ich allein dann geguckt habe und der mich auch erst von der Handlung her richtig begeistert hat. Das ist auch das Einzige, was ich bei Star Wars immer so ein bisschen schwierig finde, ist, dass so die, dass sie alle von der Story her manchmal Schwierigkeiten haben, so ein bisschen hakeln. Ich meine, das erste ist ein klassisches, einfaches Märchen, der erste Teil. Dann wird es richtig spannend, finde ich, also ab dem zweiten, also ab Empire Strikes Back.
Nein, und das ist toll.
sie versuchen das halt immer wieder, aber kommen dann, also sie schwanken dann immer manchmal auch zwischen so ein bisschen kindlich, ne, so kindliche Albernheit, die Evox, ja, die dann später kam und anderes, und dann eben richtig ernsthafter, spannender Geschichte, wenn du wirklich auf diesen, die Konflikte und auch die Charaktere ein bisschen näher beleuchtest. Also, da sind sie immer ein bisschen gestrauchelt.
Ja, ja, klar. Also, wenn man die Handlung jetzt, sagen wir mal, sich vorher in Printform durchgelesen hätte, wäre man jetzt nicht mit Riesenvorfreude ins Kino gegangen. Ist schon auch eine Frage der Atmosphäre und eben, wie gesagt, der Special Effects. Ich finde es immer lustig, wie man sich dann, auch wenn man denkt, man wäre so ein unabhängiger Geist, dann eben doch auch anstecken lässt von Kritikern. Also ich war dann zum Beispiel auch sehr ungnädig zu den drei späteren Filmen, die ja dann eben als Teil 1 bis 3 heute gelten, die Vorgeschichte. Ich hatte dann schon auch so beschlossen, da Scheiße zu finden, was ich auch im Nachhinein noch sagen muss. Also so spannend es ist zu sehen, wie Anakin zu Darth Vader wird, aber diese ganze Senat und wer gegen wen Nummer ist dann doch schon ein bisschen unnötig kompliziert, sage ich mal.
Ja, aber also Teil 1 fand ich schon sehr enttäuschend, fandst du nicht?
Ja, absolut. Also erste, ich sage auch nicht, dass die toll waren. Ich sage nur, sie waren nicht so scheiße, wie sie gemacht wurden.
Sie waren, genau. Also das war auch, ich fand dann auch 2 und wieder etwas besser und so. Aber der Teil, also 1 hat mich echt sehr enttäuscht. Jar Jar Binks, muss man auch dazu sagen. Es gibt halt Figuren, die dann auch immer im Star Wars Universum entstanden sind, die nicht nur einfach nicht so gelungen, sondern so
nervig sind.
Scheiße.
Und schlimmer als die Evox, wirklich.
Ja, und das war, das macht dann so einen ganzen Film kaputt. Und mit den 3 Prequels bin ich auch nie so ganz warm geworden, obwohl die 2 und 3 fand ich bei weitem nicht mehr so schlecht wie den ersten. Die 3 neuen, also die 3 letzten, wiederum, da muss ich sagen, also Teil, ich muss nachrechnen, 7 dann quasi, den fand ich richtig gut, der hat mir richtig Spaß gemacht, weil ich da fand, dass eben das war eine wunderbare Mischung aus Nostalgie und auch neuer Geschichte, die da entwickelt wurde. Harrison Ford, aber den für mich sowieso meine Lieblingsfigur, Han Solo im ganzen Star Wars Universum, der da nach vorne gerückt wurde mit vielen schönen Insider-Gags und so, der hat mir richtig Spaß gemacht und ich fand auch da die Figuren, die angelegt wurden, ganz toll. Also zum Beispiel auch der Finn, der Stormtrooper, ne, der dann aber sich auf die gute Seite schlägt und so. Nur dann leider wieder wurde so wenig draus gemacht. Also der letzte, Teil 9, hat mich dann auch wieder enttäuscht, weil in diesen ersten 2 ganz viel aufgebaut war und auch viel komplexer und spannender, als man es vorher kannte. Und im letzten ging es wieder so wump. War ich dann.
Ging mir auch so. Also es ist auch so, dass ich mittlerweile sehr selektiv gucke und mir auch immer in Ruhe überlege, ob ich das nächste auch Serien-Spin-Off bei Disney mehr reinziehe. Man erlebt ja auch mal positive Überraschungen. Also Andor zum Beispiel ist wirklich richtig toll. Alleine diese Folge, wo die da von dem Gefängnisplaneten ausbrechen, das ist ja ein Kinofilm. Also
ich habe es noch nicht gesehen, mir fehlen eben auch gerade von den Serien noch so einiges.
Also ich glaube, ich habe das auch schon mal zu dir gesagt, aber Andor halte ich für ein absolutes Muss. Das hat mir lustigerweise Klaus von Wagner empfohlen, wo ich ja dachte, wie kann denn jemand, der bei der Anstalt ist, wie kann der denn Star Wars Fan sein? Aber ist er natürlich. Er liebt ja auch Stand-Up und. Und der hatte mir das empfohlen und dann habe ich gedacht, ich hatte gerade Mandalorian 2. Staffel geguckt und dachte, jetzt nochmal sowas. Oder nee, ich hatte Obi-Wan Kenobi geguckt, was ich zum Beispiel wirklich enttäuschend fand. Aber Andor ist toll.
Das ist wirklich super. Das geht doch so in die Richtung wie auch Rogue One, ne? Also wie der eine Film, der
da
ja
ist
auch
eine
so
Figur bisschen, daraus, richtig, da, ist daraus. Hier die Hauptfigur.
Das hat mir auch gefallen, Rogue One, fand ich eigentlich auch die schöne andere Geschichte, die es eben auch mal ein bisschen ernsthafter und so erzählt hat. Also dann muss ich mir das auch angucken.
Das musst du unbedingt gucken. Also The Book of Boba Fett habe ich dann nach 2 Folgen abgebrochen, aber Andor ist für mich echt ein Muss, weil das wirklich, es funktioniert auch für sich. Das ist eine der wenigen, zwar Star Wars weltinspirierten Geschichten, auch mit, wenn man so möchte, wenn man Rogue geguckt hat, Rogue One, dann hat es auch eine Vorgeschichte oder einen, ja, egal. Aber es funktioniert, würde auch funktionieren, wenn man vorher gar nichts gesehen hat von dem ganzen anderen Kram. Es funktioniert einfach so für sich genommen. Und das, daran merkt man, dass es toll erzählt ist.
Oh, nein, da haben wir doch wenigstens noch einen schönen Tipp, den wir am Ende noch mitnehmen können. Genauso wie auch vielleicht sonst nochmal einfach Spaceballs gucken, wenn man einfach nochmal die beste Zusammenfassung aus dem ganzen Star Wars Universum dann immer noch Mel Brooks mit Spaceballs. Das ist wirklich eine sehr, sehr schöne und sehr gelungene Parodie auf die ganzen, auf Star Wars und Science Fiction allgemein, aber schon sehr stark natürlich auf die ersten drei Star Wars Filme bezogen. Ja. Und als allerletztes, vielleicht noch zum Abschied, wenn du gar nicht so für Star Wars und Science Fiction bist, dann guck einfach mal wieder Pippi Langstrumpf.
Ja, wir gratulieren Inga Nilsson zum 65. Geburtstag. Am vergangenen Samstag ist Pippi Lotta, Victualia, Rolgadina, Pfefferminza, Ephraims Tochter Langstrumpf 65 geworden. Er geht jetzt, früher hätte man gesagt, geht in Rente.
Ne? Richtig. Aber auch das ist eine, natürlich eine Erinnerung unserer aller Kindheit, die aber bis heute ja auch noch gilt und die auch heute immer noch läuft und glaube ich auch heute noch Kindern sogar Spaß macht.
Ja.
Und wenn man das bedenkt, dass das im Grunde eigentlich ja auch nur drei Bücher waren und drei richtige Filme beziehungsweise Serien, die dann zu Filmen umgeklöppelt wurden und dann noch einer später hinterher. Aber wie sehr das uns alle geprägt hat. Ich hatte die auch als Hörspiel und als Schallplatte und also in jeder Form irgendwie, oder?
Ja, also es war einfach natürlich dieser anarchische Traum vom Leben im eigenen Haus, unbehelligt von Erwachsenen mit Pferd und Affe und einem Schatz, einer Schatztruhe voller Goldmünzen fürs tägliche Leben. Also natürlich hat einen das beeindruckt und das zeigt natürlich auch, dass kaum jemand so die Sehnsüchte und sozusagen die völkerverbindenden Träume von Kindern so gut kannte wie Astrid Lindgren. Das Einzige, was ich abschließen, weil es ist schon wieder viel zu spät, oder wir, es ist wieder so eine lange Folge, aber wir sind uns einig, Annika nervt schon, oder?
Annika nervt. Annika hat immer genervt und sehr irritierend ist übrigens, dass sie die Synchronstimmen getauscht haben, ne? Und im ersten Film hat nämlich noch Tommy die Synchronstimme von Pippi.
Ja.
Die dann später die typische Pippi-Stimme wird, aber die ist noch im ersten Film, ist das noch Tommy.
War nicht Eva Mattes Pippi?
Ich glaube,
bin ich ziemlich sicher.
Einmal ja. Mhm, genau. Ich weiß nicht, ob sie die erste oder die zweite war. Also auf jeden Fall, ne, die haben da einmal die Stimmen getauscht. Das hat mich sehr irritiert. Und es ist aber auch schön, dass Pippi damals schon sehr kritisiert wurde von den Pädagogen und dass man eben sagte, sie wäre ein schlechtes Vorbild für
von
die Kinder.
Von dummen Pädagogen, ja.
Und ich fand das eine Zitat von dem Professor John Landquist sehr schön, der sagte, niemand isst eine ganze Sahnetorte auf oder geht barfuß auf Zucker. Beides erinnert an die Fantasie eines Irren.
Ja, man kann auch gar nicht mit Superkleber an der Decke lang krabbeln, aber ich habe es trotzdem im Fernsehen gesehen.
Man kann
also
aber
muss
sein
es
Pferd
stimmen.
Hochheben, wenn man möchte. Ich kann selber wiehern und ich kann auch das Pferd selber hochheben. Ja. In meinen Gedanken.
Ja, in deinen Träumen machst du
wenn
das nicht, zusammen.
Wenn nicht, hilft mir Tom Cruise.
Mit Tom Cruise,
dann rufe ich Tom und ich gemeinsam ein Pferd hoch.
Das so, für einfach. Heute, finde ich, haben wir, weiß Gott, uns genug unterbrochen und wünschen eine schöne Woche und hören uns nächste wieder. Bis dahin, tschüss.
Kalk und Welk. Die fabelhaften Boomer Boys. Der ARD-Podcast mit Oliver Kalkofe und Oliver Welke. Produziert von Radio 1 und dem SWR. Immer montags in der ARD-Audiothek und ab Mittwoch überall, wo es Podcasts gibt.